Radio Shalom auf 102,3 im Radio Dreieckland. Shalom, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem heutigen Programm gibt es Veranstaltungshinweise. Außerdem haben wir eine Satire über die Fernsehserie Reiter ohne Pferd, die zurzeit in vielen arabischen Ländern über die Fernsehen ausgestrahlt wird. Diese Sendung verarbeitet die bekannte Protokolle der Weisen von Zion, und auch eine unheimliche Begegnung der dritten Art haben wir für Sie vorbereitet. Aber jetzt zuerst ein bisschen Musik. Thank you. Und jetzt, wie angekündigt, ein Veranstaltungshinweis. Heute am Dienstag um 20 Uhr im Jos-Fritz-Café Wilhelmstraße 15, veranstaltet von ISF, Initiative Sozialistisches Forum, Jofix mit Andrea Wöldicke aus Hamburg. Saddam Hussein, ein Held des deutschen Anti-Imperialismus. Es ist das Wahrwerden des Traumes von Saddams Regime, das sich europäische Friedensbewegte seine ureigene Forderungen auf ihren Fahnen schreiben, hieß es 2001 in einem offenen Brief irakischer oppositionellen Gruppen. Es ist das alte Lied von den Golfkriegen bis heute. Als der zweite Golfkrieg im Januar 1991 begann, befand sich Deutschland in Ausnahmezustand. Unter der gemeinsamen Parole »Kein Blut für Öl« ging man von links bis rechts mit demselben Anliegen auf die Straße. Gegen einen Krieg zu demonstrieren, hinter dem allererst eine imperialistische Aggression vermutet wurde. Dass es sich hierbei zumeist um die eigenen Befindlichkeiten handelte, zeigte die Reaktivierung der alten antiimperialistischen Parolen »Nieder mit Imperialismus, Zionismus und Faschismus«. Auch wenn der nunmehr von den imperialistischen Staaten angegriffene Irak selbst nicht für Befreiung, sondern für die Errichtung einer faschistischen Diktatur und die Vernichtung aller emanzipativen Bewegungen des Landes stand. Christian Ströbele, damals Bundesvorstand der Grünen, sprach offen aus, was viele dachten. Die Bedrohung Israels durch den Irak sei die logische, fast zwingende Konsequenz der Politik Israels selbst. 10 Jahre später, seit dem Sommer 2000 und pünktlich zum 10. Jahrestag der Verhängung des UN-Embargos über den Irak, wurde das Land Saddam Husseins als Beispiel einer ungerechten Weltordnung wiederentdeckt, hinter der von Arundhati Roy über Breitenbach bis zu Noam Chomsky prominente und weniger prominente Aktivisten die USA und Israel ausmachen. Die zweite Karriere Saddam Husseins als eines Helden des deutschen Antiimperialismus scheint unmittelbar bevorzustehen. Also, es spricht Andrea Wöldicke, Hamburg, Mitherausgeberin des Buches AK Kritik des deutschen Antisemitismus. Antisemitismus, die deutsche Normalität, bei Saira und Co-Autorin von Aras Fatah Thomas von der Osten Sacken, Saddam Husseins letztes Gefecht, der lange Weg in den dritten Golfkrieg, bei einem Konkretverlag, um 20 Uhr im Jos-Fritz-Café, Wilhelmstraße 15, Spechtpassage.
שלחת אליי את האור להעירני משינה לימדת אותו לצבוח מילות אהבה ותחינה אבל אני לא אבוא לא אבוא לא אבוא שילחת בי את ריח העצות ואת הלבנה ציווית על הים להענח בכל אהבה ותחינה אבל אני לא אבוא לא אבוא לא אבוא נשקו הגלים את רגליי את שולי שמלתי הלבנה בקולך אמרו ואני חזרתי אל ביתי סגרתי את דלתי בואי אליי בואי אליי בכל אהבה
Ägypten, die Protokolle der Weisen von Zion und andere historische Quellen in Anführungszeichen hätten ihn inspiriert, erklärte Muhammad Sobhi, der Hauptdarsteller der Fernsehserie Reiter ohne Pferd. Nach seiner Berechnung sind 18 der 24 Protokolle, unter anderem Methoden der Eroberung und Kontrolle der Presse, bereits verwirklicht worden. Der Held der Serie, ein Kämpfer gegen die britische Kolonialmacht um 1900, stößt bei seinen Recherchen auf eine jüdische Verschwörung zur Kontrolle der Welt. Mit Antisemitismus habe das alles nichts zu tun, meint Sobhi. Eine Ansicht, die der ägyptische Informationsminister Safhat al-Sharif teilt. Hassan Hamed, der Präsident des ägyptischen Staatsfernsehens, sprach gar von einem Wendepunkt in der Geschichte des arabischen Dramas. Proteste gegen die Serie, die auch in Syrien, dem Libanon und den Golfmonarchien gezeigt wird, kamen vor allem aus den USA und Israel. Die Ausstrahlung begann am Mittwoch der vergangenen Woche. Saddam Hussein allerdings konnte sie schon eher sehen. Ihm hatte Sobhi bei einem Besuch in Bagdad eine Kopie aller 41 Folgen als Geschenk überreicht. Diese alle 41 Folgen werden zu der besten Zeit im Monat Ramadan gezeigt. Und wir haben für diese Serie eine Satire. Es reicht, Ägypten, es reicht. Satire über die Fernsehserie Reiter ohne Pferd. Die arabische Tageszeitung Al-Hayat aus London berichtete in den letzten Tagen mehrfach über die ägyptische Fernsehserie Reiter ohne Pferd. Die Fernsehserie greift auf die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion zurück, die als Fälschung des zaristischen Geheimdienstes des späten 19. Jahrhunderts zu den einflussreichsten Texten in der Geschichte des modernen Antisemitismus zählen. Die Ankündigung der Serie hatte in den USA und Israel zu Protesten geführt, in denen ein Verbot der Ausstrahlung durch die ägyptische Regierung gefordert wurde. Als Reaktion auf diese Proteste erschienen in den letzten Wochen in ägyptischen Zeitungen diverse Artikel, in denen die Sendung verteidigt wurde. Beispielhaft erklärte der Chefredakteur der regierungsnahen Tageszeitung Al-Akhbar, Galal Duveida, wir müssen den barbarischen Angriff, dem die ägyptische und arabische Kultur und Kunst ausgesetzt ist, zurückweisen. Bösartig attackierten sie ein Fernsehstück, das einen Teil der Verschwörung, die von internationalem Zionismus gewebt wurde und wird, thematisiert. Aus der Zeitung Al-Akhbar, 3. November 2002. In einem satirischen Artikel von Mark Sai, der kürzlich unter dem Titel »Die Protokolle der weisen Araber – Es reicht, Ägypten, es reicht« erschien, dreht Sai die antijüdischen Vorwürfe aus den Protokollen um und beschreibt eine vermeintlich arabische Verschwörung zur Wiederherstellung der arabischen Herrschaft über die Welt. Er schließt seine Satire mit einer ausdrücklichen Kritik der Produktion und Ausstrahlung der Fernsehserie. Sais Text, der am 3. November 2002 erschien, schließt an verschiedene Texte und Berichte an, die in den letzten Monaten erschienen sind. Verschiedene Autoren, darunter Hazem Saich, Ali Salem und Abrahim al-Arabi, äußerten sich mehrfach kritisch über antisemitische Verschwörungstheorien, die in arabischen Medien vertreten werden. Also hier diese Satire. Hinter verschlossenen Türen beschloss das israelische Fernsehen die Produktion einer Fernsehserie, die auf dem israelischen und einigen amerikanischen Sendern während des kommenden jüdischen Versöhnungsfestes gezeigt werden soll. Der Inhalt dieser Serie ist besorgniserregend. Der Autor des Programms behauptet, Juden aus Aleppo hätten ihm ein Dokument übergeben, über das die Personen und Familien, die es verfassten und umsetzten, bisher nichts erzählt hätten. Als Reaktion auf den Angriff des bösartigen Imperialismus nach dem Fall der arabischen Monarchie und dem Ende des Traumas von der Einheit hätte in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts in Aleppo ein Treffen stattgefunden, welches Vertreter aller arabischsprachigen Länder zusammenbrachte. Bei dem Treffen wurde nach Wegen gesucht, wie die arabische Herrschaft über die Welt, wie sie zur Zeit Harun Rashid bestand, wiedererlangt werden könne. Oder wie die Angreifer zumindest wieder aus unseren Ländern zurückgedrängt werden könnten, so wie es anschließend unter dem Araber Saleh al-Din al-Ayyubi gelangt. Die Teilnehmer des Treffens, an dem einige Familien aus dem arabischen Nordafrika und der Levante teilnahmen, beschworen 20 Paragraphen, die es ihnen ermöglichen sollten, auf den Thron der Welt zu gelangen. Es geht also um 20 Etappen. Die israelische Sendung wird zeigen, wie diese Paragraphen in den letzten 18 Jahren trotz aller Rückschläge umgesetzt wurden. Die Vertreter aus dem arabischen Nordafrika, die immer noch die Schlüssel für ihre Häuser in Andalusien aufbewahren und voller Schmerz in Richtung der Straße von Gibraltar schauen, beschlossen, ihre menschliche Arbeitskraft in Gestalt von einfachen Arbeitern nach Europa zu schicken, damit die Söhne des arroganten europäischen Volkes keinen Verdacht schöpfen. Nach 80-jähriger Förderung dieser Auswanderung gelang es den Arabern, so die israelische Behauptung, sich der europäischen Gesellschaft aufzuzwingen und in die Ministerien der französischen Regierungen und Parlamente anderer europäischen Staaten vorzudringen. Sie zwangen Staaten wie Frankreich, die arabischen Forderungen zu respektieren und eine arabische Politik einzunehmen, die den Absichten Israels und den USA im Nahen Osten entgegentritt. Der ägyptische Vertreter bei diesem Treffen war einer, der Groll gegenüber der britischen Kolonialmacht und den Taten, die die Soldaten des hochnasigen Imperiums in Ägypten begingen, empfand. Soldaten eines Landes, dessen König eine Frau war, wie er in Anspielung auf die viktorianische Herrschaft lachend erklärte. Er schwor, einen seiner Nachfahren so zu erziehen, dass er in die Lager der britischen Prinzessin eindringe und dafür sorge, dass der kommende König Britanniens ein Araber sein würde oder zumindest einer seiner Brüder. Diese Rache war niemandem zuvor in den Sinn gekommen, wurde aber sehr willkommen geheißen, da sie der Welt die Vorzüge der Männlichkeit unter den Arabern zeigen werde, sollte sie richtig angewandt werden. Der Libanese, der zu dem Treffen in Aleppo geschickt wurde, war ein Bauer, da die libanesische Elite zu jener Zeit in den Stricken der Frankophonie verfangen war. Der Bauer aus dem BK-Ebene erklärte mit einer selbstverständlichen Art, er beabsichtige, die fruchtbaren Bäume auszureißen und Haschisch anzupflanzen, um damit die Märkte des zionistischen Projektes in Palästina und der Kolonialmächte zu überschwemmen und in einem nächsten Schritt dem arabischen Willen zu unterwerfen. Der Vorschlag stieß nicht automatisch auf Zustimmung, denn die Weisen der Araber standen dem Einsatz von Verboten als Waffe widerwillig gegenüber. Die Idee wurde aber nicht verworfen, sondern man beschloss, sie umzusetzen, allerdings in verborgenen und nicht in öffentlichen Rahmen. Der irakische Vertreter, der Jahrzehnte vor seinen Zeitgenossen die Bedeutung des Öls erkannt hatte, schwor, das Öl Kurdistans und das kurdische Volk der arabischen Gewalt zu unterwerfen. Er drängte die Araber, sich von den Persern und ihren Söhnen in Acht zu nehmen und erklärte, allein ein Glaubensmann arabischer Abstammung könne den Schah des Irans absetzen. Der bösartigste unter den Teilnehmern aber kam aus dem Jemen, der in seinem Wunsch, das arabische Ziel zu verwirklichen, beschloss, die wohlhabendste Gegend auf der israelischen Halbinsel zu verlassen und die Zerstörung von Städten des Imperiums des Bösen zu planen. Er erläuterte nicht weiter, ob er Britannien oder Frankreich meinte, vielleicht sprach er auch von den USA, deren Stern nach dem Ersten Weltkrieg auszusteigen begann. Natürlich gab es in israelischen Künstlerkreisen Diskussionen um die Glaubwürdigkeit dieses Dokuments und den Rassismus dieser Beschuldigung. Viele zweifelten an der Redlichkeit der Juden aus der Gemeinde in Aleppo, die dieses Dokument überbracht haben. Die israelische Professor Mustafi Mabdaye beendete diese Diskussion allerdings, indem er erklärte: Ich weiß nicht, ob dieses Dokument echt oder eine Fälschung ist. Aber ich weiß, dass die Führer der Araber versuchen, die Mehrzahl der Paragraphen umzusetzen. Die Worte des Professors fanden breites Echo, welches von Fernsehproduzenten als Werbung für die Sendung genutzt wurde. So, das ist diese Satire. Diese Geschichte ist natürlich eine Erfindung der Fantasie. Die Intellektuellen und Künstler Israels, einem Land, dass die Rechte des palästinensischen Volkes bis aufs Äußerste verletzt, erreichen nicht die Dummheit einiger unserer Intellektuelle und Künstler, aber wer sollte sie auch erreichen können, schreibt der Mark Sa'i in der Zeitung, Tageszeitung Al-Hayat aus London.
Mia mi querida manama no te eches a la mar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar que la mar está en fortuna mira que te va a llevar que me lleven que me traiga Siete frutas de hondo que me engruta peche preto para salvar del amor. Que me engruta peche preto para salvar del amor.
Unheimliche Begegnung der dritten Art. Schurkenstaat Israel, wie in der westlichen Welt die Realitätswahrnehmung durcheinander gerät. Würde ein Besucher aus einer fernen Galaxie auf einem amerikanischen oder kanadischen Universitätscampus landen und sich manche der Flugblätter und Aufrufe ansehen, die dort zirkulieren, würde er wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Erde ein friedlicher und freundlicher Planet ist, auf dem es nur einen einzigen Schurkenstaat gibt, der den Frieden stört und die Menschenrechte missachtet. Diese Stadt wäre nicht etwa der Irak, Libyen, Serbien, Russland oder der Iran. Dieser Staat wäre Israel. In den meisten nordamerikanischen Universitäten sind derzeit Petitionen im Umlauf, die die Universitäten dazu aufrufen, sämtliche Investitionen in Unternehmen zu beenden, die in oder mit Israel Geschäfte machen. In manchen dieser Petitionen werden auch die einzelnen Fakultätsmitglieder zum Boykott gegen Wissenschaftler und Gelehrte aufgerufen, die zufällig israelische Juden sind. Ganz gleich, welche Auffassung diese Personen in Bezug auf den israelisch-arabischen Konflikt sind. Es gab Versuche, darunter einige erfolgreiche israelische Redner vom Campus fernzuhalten, wie kürzlich erst in der Concordia University. Vergleichbare Aufrufe gegen andere Länder, die Minderheiten unterdrücken, Dissidenten einsperren, politische Gegner ermorden und angebliche Terroristen foltern, gibt es nicht. Ebenso wenig wie vergleichbare Bemühungen, Redner aus anderen Ländern zum Schweigen zu bringen. Der intergalaktische Besucher würde sich fragen, was diese Paria-Nation Israel angestellt haben muss, um diese einzigartige Form der wirtschaftlichen Todesstrafe zu verdienen. Ginge unser Besucher dann in die Bibliothek um dort Bücher und Artikel über diesen Planeten zu lesen, würde er herausfinden, dass Israel eine kraftvolle Demokratie mit Redefreiheit, Pressefreiheit und Religionsfreiheit ist, umgeben von einer Reihe tyrannischer und undemokratischer Regime, von denen viele aktiv an der Zerstörung Israels interessiert sind. Er würde in Erfahrung bringen, dass Homosexuelle in Ägypten ins Gefängnis geworfen und mit Hinrichtung bedroht werden. Dass in Jordanien mutmaßliche Terroristen und andere Oppositionelle gefoltert werden und dass bei mangelndem Erfolg die Verwandten herbeigeholt und ebenfalls mit Folter bedroht werden. Dass man in Saudi-Arabien Frauen köpft, die außerehelich Sex haben, dass politische Gegner im Irak massenhaft hingerichtet werden und keinerlei Abweichung gestattet wird, dass im Iran Angehörige religiösen Minderheiten wie Baha'is eingesperrt und manchmal umgebracht werden, dass in allen diesen Nachbarländern regelmäßig in den staatlich unterstützten Fernseh- und Radiostationen Antisemitismus verbreitet wird, dass in Saudi-Arabien gegen Nichtmuslime Apartheid praktiziert wird, dass dort in den Städten eigene Zonen für Nichtmuslime ausgewiesen werden, dass China seit einem halben Jahrhundert Tibet besetzt hält, dass in mehreren afrikanischen Ländern Frauen bei Verstößen gegen die herrschenden sexuellen Sitten gesteinigt werden, dass es in einigen Teilen der Welt nach wie vor Sklaverei gibt und dass in der jüngsten Vergangenheit etliche Länder Völkermord begangen haben. Unser Besucher würde sich die Augen reiben und sich fragen, weshalb gegen diese Menschenrechtsverletzungen keine Petitionen im Lauf sind. Ist die israelische Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens eine Besetzung, deren Beendigung Israel im Gegenzug gegen Frieden angeboten hat, schlimmer als die chinesische Besetzung von Tibet? Sind die israelischen Methoden im Kampf gegen den Terror schlimmer als die russischen Methoden gegen tschetschenische Terroristen? Sind die arabischen und muslimischen Staaten demokratischer als Israel? Gibt es in irgendeinem arabischen oder muslimischen Land eine Einrichtung, die mit dem obersten Gerichtshof Israels vergleichbar wäre, der oft zugunsten palästinensischer Ansprüche gegen die israelische Regierung und das Militär entscheidet? Ist Israel, das als einziges Land des Nahen Ostens keine Todesstrafe kennt, barbarischer als die Länder, in denen politisch Andersdenkende geköpft, gehängt und erschossen werden? Ist die israelische Siedlungspolitik, die 78% der Israelis im Tausch gegen Frieden zu beenden bereit sind, schlimmer als der chinesische Versuch eines Völkermordes in Tibet? Ist die israelische Gleichbehandlung offen schwuler Soldaten und Parlamentsabgeordneter irgendwie schlechter als die muslimische Verfolgung derjenigen, die eine andere sexuelle Orientierung als die Mehrheit haben? Ist die israelische Gleichbehandlung der Frauen schlechter als die Geschlechterapartheid in Saudi-Arabien? Unser Besucher wäre sprachlos angesichts der Begründungen von Professoren und Studenten für ihre Kritik an Israel und ihr gleichzeitiges Schweigen über das viel schlimmere Verhalten anderer Länder. Würde er einen Studenten nach Übergriffen anderer Länder fragen, würde er zu hören bekommen: Sie lenken ab, wir sprechen hier über Israel. Das erinnert mich an einen Vorfall aus den 20er Jahren mit dem damaligen Präsidenten von Harvard, Lawrence Lowell. Lowell beschloss, die Anzahl der Zulassung von Juden zu begrenzen, weil Juden schummeln. Als die Harvard-Absolvent Richter Leonard Hand darauf hinwies, dass auch Protestanten schummeln, erwiderte Lowell: Sie lenken ab, wir sprechen hier über die Juden. Es überrascht daher nicht, dass ein so verantwortungsbewusster und umsichtiger Autor wie Andrew Sullivan, ehemaliger Herausgeber der New Republic und jetzt Autor der New York Times Magazine, zum Schluss kommt, dass fanatischer Antisemitismus so schlimm oder noch schlimmer als derjenige Hitlers heute in einem großen Teil des Nahen Ostens und darüber hinaus zur kulturellen Norm geworden ist. Dass der beißende Kitt, der Saddam, Arafat, Al-Qaida, die Hezbollah, den Iran und die Saudis zusammenschweißt, sie alle hassen die Juden und wollen sie vernichtet sehen. Unser intergalaktischer Reisende würde sich, nachdem er alle diese Tatsachen in Erfahrung gebracht hat, fragen, auf was für einem Planeten er eigentlich gelandet ist. Läuft hier alles rückwärts? Kennen wir überhaupt den Unterschied zwischen richtig und falsch? Lehren unsere Universitäten die Wahrheit? Diese Fragen müssen gestellt werden, wenn wir nicht wollen, dass unsere Welt so wird, wie unser Besucher sie angetroffen hätte, wäre er in den späten 30er oder frühen 40er Jahren in Europa gelandet. Es war ein Artikel von Alan Dershowitz, Juraprofessor an der Universität Harvard und Verfasser des Buches »Why Terrorism Works«.